Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 29. Juli 2024. Camilote und Markus Somm. Es ist Montag und es ist heiss. Und die Olympiade hat angefangen in Paris mit einem kleinen Knelleli. Unsere Leute haben gefunden, sie müssen jetzt auch noch ein Statement abgeben. Um was geht es, Camille?
Ja, es hat angefangen natürlich mit der Eröffnungsshow und die, ja, man kann sagen, die geht in die Geschichtsbücher ein. Einerseits, sie hat zum ersten Mal nicht in einem Stadion stattgefunden, sondern auf der Seine, 6 Kilometer lange Strecke. Die Athleten sind in Bötli, ja, präsentiert worden. Und für das, wo jetzt alle drüber reden, ist ein Akt in dieser Eröffnungsfeier. Und zwar geht es darum, ja, man hat LGBTQ-Aktivisten zeigt eine Frau mit einem Heiligenschein vor einem DJ-Pult und rundum einen Tisch. Und sie war umgeben von Drag Queens und anderen LGBTQ-Künstlern, die dort getanzt haben. Und das Ganze, ja, sieht sehr, sehr stark aus nach dem letzten Abendmahl. Und jetzt ist natürlich die Entrüstung gross, dass man sich da über Christen lustig macht.
Genau, und erstaunlicherweise tun Christen sich wirklich wehren. Zum Beispiel heute in der Zürich-Zeitung, der Martin Grichting hat sich gewehrt, aber auch sonst in anderen Ländern haben christliche Würdenträger protestiert. Ist klar, ich meine, das letzte Abendmahl, das ist einer von den ganzen wichtigen Ereignissen im Neuen Testament. Das ist der letzte Abend, wo der Jesus verbracht hat mit seinen Jüngern. Wo er dann eben die erste heilige Kommunion gefeiert hat, oder? Das Brot gebrochen hat und Wein getrunken hat. Und das ist wirklich eine Schlüsselszene, hat sogar wichtige Kriege ausgelöst, weil man sich nicht einig war, was ist eigentlich Bedeutung genau. Das ist zum Beispiel der grosse Streit zwischen Zwingli und Luther. Was passiert eigentlich, wenn man das Brot bricht? Ist es nur eine Erinnerung oder ist Jesus wirklich da? Aber wie gesagt, das ist klar, man hätte ja noch können, natürlich eine Drag Queen kreuzigen. Die haben das wahrscheinlich nicht wollen. Kreuzigen ist ein bisschen mühsamer als das Abendmahl. Da haben sie gefunden, dass wir das machen. Aber es ist klar, wenn man die letzten Christen, die wir noch haben in Westeuropa, in dem absolut atheistischen, verlorenen, dekadenten Land Frankreich noch will, hinter dem Ofenhänden vorholen, dann macht man das. Ja. Ich weiss nicht, ob sie das Gleiche gemacht hätten mit dem Mohammed. Wäre vielleicht einmal noch eine Idee gewesen.
Ja, das ist das, was ich auch finde, ist natürlich die grösste Kritik dran. Wir können nachher auf die andere Kritik eingehen. Aber gerade Paris, wo eben die Geschichte hat mit diesen Attentaten. Wir denken an die Redaktion Charlie Hebdo, wo natürlich auch wirklich 12 Menschen gestorben sind, weil man ja Karikaturen von Mohammed veröffentlicht hat. Ein schweres Kapitel in der Pariser Geschichte, oder? Und für mich ist es so gewesen, es ist ein Hohn gegenüber diesen Opfern, oder? Es ist ein Teil von dieser Geschichte. Und das hat man nicht aufgegriffen in der Show, dass man zum Beispiel einsteht und sagt, wir sind gegen jegliche Gewalt, die sich aufgrund von der Meinungsäußerungsfreivielfalt äußert. Wir verurteilen das, wir rufen zum Frieden auf. Sondern nein, man hat sich lieber entschieden, dass man, ja, das letzte Abendmahl darstellt, dass man sich in dem Sinne über Christen lustig gemacht, weil über Christen kann man sich ja lustig machen, dort hat man nichts zu befürchten und das finde ich schon ein Armutszeugnis, dass man sagt, das lässt man zu. Ich meine, man hat 3 Jahre lang die hohe Show geplant und keiner ist irgendwo mal auf die Idee gekommen, hey, es ist vielleicht im Fall nicht so lustig, wenn wir das machen, das können doch ein paar Leute vielleicht ja, auch ihre religiösen Gefühle verletzen, aber wahrscheinlich hat man wirklich gesagt, ja, sind ja Christen, bei denen spielt es keine Rolle.
Gut, das eine oder aber das andere, finde ich, hängt mit dem zusammen. Ich finde das so jämmerlich. Und das gilt eigentlich für die ganze LGBTQ-Bewegung mittlerweile. Sie haben ja immer noch das Gefühl, sie seien wahnsinnig mutige Rebellen. Sie dürfen wirklich die Leute richtig aufregen und sie können wirklich provozieren und sie kämpfen dafür eine Sache, die so wichtig ist, weil sie werden so diskriminiert und fertig gemacht, sie werden durch die Strassen getrieben. Und das ist alles nicht wahr. Wir sind in einer ganz, ganz toleranten Gesellschaft. Niemand hat etwas gegen Drag Queens. Es ist null. Es ist null Mut dahinter, dass man da geht, das Abendmahl lächerlich machen. Das stört wirklich nur noch die wenigen sehr religiösen Menschen. Zu Recht. Religionsfreiheit heisst ja nicht, dass man andere Religionen fertig macht, oder? Eben, das ist ja auch der Grund, warum man mit einem gewissen Verständnis einmal kann reagieren, wenn die Muslime sich beleidigt fühlen und so weiter. Aber das Jämmerliche ist einfach, dass man so auftritt, als wäre man wahnsinnig mutig und originell. Oh, ist das originell? Oh, das ist ja furchtbar. Und ich meine, wenn man schon nur Monty Python anschaut, die haben das in den 70er Jahren, haben sie ja eben da mehrere Leute kreuzigen lassen und nachher haben sie alle am Kreuz singen. Das ist noch eine Provokation gewesen, hat sogar die englische Kirche hat damals noch protestiert. Das ist aber 1975, das ist so lang her. Und jetzt kommen da die LGBTQ-Enkel und haben das Gefühl, sie sind wahnsinnig mutig. Es ist ein bisschen wie der Max Vöckli von der Klimakleber, der das Gefühl hat, leck du mehr, ist das ein Mutiger. Oh, haben wir da Angst. Nein, es ist lächerlich, aber es ist klar, wenn man irgendwie noch ein bisschen Aufmerksamkeit braucht, weil man sonst eigentlich nicht mehr viel zu sagen hat oder nichts zu bieten hat. Und ich meine, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich finde es auch für Frankreich ist natürlich eigentlich unglaublich peinlich, dass so eine grosse Kulturnation, die ja in den letzten 700, 800 Jahren für die westliche Kultur und für die Weltkultur so unglaubliche Meisterwerke gemacht hat, das ist jetzt das Ende für Frankreich. Dass irgendwelche Idioten ein kleines Abendmahl sich lustig machen. Ui, 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 ui.
Ja, vor allem, ich habe die ganze Show angeschaut und ich muss wirklich sagen, sie ist abgesehen von dem Teil genial gsi. Also man hat wirklich alles aufgenommen, was für mich in dem Sinne Paris und Frankreich ausmacht. Es ist unglaublich beeindruckend gsi. Und dann kommen einfach die 15 Minuten, wo sich keiner kann erklären, wieso braucht es jetzt bei der Olympischen Eröffnungsfeier 15 Minuten lang Drag Queens, die das Abendmahl darstellen. Was hat das mit dem Sport zu tun? Inwiefern ist das jetzt total relevant für die französisch-pariser Kultur, dass man das auch so darstellt? Das ist das, was für mich total unschlüssig war. Und ich war richtig froh, wo dieser Teil vorbei war. Ich war fast schon erleichtert, weil man muss sagen, also ich meine, die haben das Video ja gelöscht von YouTube. Unter anderem, weil einem von diesen Drag Queens der Hoden nicht so ganz in die knappen Hösli reingepasst hat, in seine Glitzerhösli. Man sieht also 15 Minuten lang dann Hoden umeinander tanzen. Ja, blöd gelaufen, aber man hat das Video gelöscht. Man hat sich auch entschuldigt, obwohl ja entschuldigt ist wirklich viel gesagt. Man hat so gesagt, man hätte ja niemanden wollen brüskieren oder niemanden in seine religiösen Gefühle verletzen. Und wenn das jemandem so geht, dann denke ich einem das leid. Das ist jetzt Quintessenz davon.
Was auch noch interessant ist, ist, oder, wenn man Tradition anschaut von den Olympischen Spielen, dann war ja eigentlich auch eine wichtige Regel gewesen, die nicht immer eingehalten worden ist, dass eben nicht politisch ist, oder? Dass man eben nicht politischen Aktivismus macht. Und der Einzige, der das auch gemacht hat, ist Adolf Hitler. Also sie sind da in einer sehr schönen Tradition beim Adolf Hitler, wo auch die Olympischen Spiele für politische Botschaften missbraucht hat, grauenhafte Botschaften. Die LGBTQ-Botschaften sind nicht so schlimm, aber es ist einfach politischer Aktivismus, der nichts zu suchen hat an den Olympischen Spielen. Und vor allem ist es auch blöd, weil stell dir mal vor, wenn China wieder Olympische Spiele macht oder ein muslimisches Land und dann irgendwie ihre Sicht auf die Welt politisch dargestellt wird. Das wollen wir eigentlich nicht. Der Sport hat nichts mit Sport zu tun. Sollte nichts mit Politik zu tun haben. Gut. Aber eben, wie gesagt, das ist ein kleiner Sturm im Wasserglas. Es ist einfach interessant, wie die, würde ich jetzt schon sagen, die LGBTQ Community, die macht schon alles, dass sie zu den unbeliebtesten politischen Aktivisten gehören von der ganzen Welt. Die anderen, die auch noch so, das so saugut machen, sind Klimakleber. Ich weiss nicht, was die Linken vorhaben. Ob sie wirklich das Gefühl haben, das ist eine gute Idee, wenn 95% von der Bevölkerung findet, ihr spinnt alle. Ich weiss nicht, warum sie das Gefühl haben, das sagen politische gute Methoden. Aber ist ja gleich, das ist eher ein Problem.
Wer mehr noch über die Eröffnungsfeier hören will und vielleicht auch ein bisschen über die Hintergründe etwas erfahren und die grosse Diskussion zwischen Maria und mir verfolgen, kann dann morgen um 6 Uhr bei Nebelspalterinnen reinhören.
Genau, das nicht verpassen, unbedingt hören. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema, das auch mit den Linken zu tun hat. Venezuela ist eine der letzten grossen sozialistischen Hochburgen. Ein Riesenerfolg. Also jeder, der Sozialismus gut findet, sollte vielleicht auf Venezuela auswandern. Die Leute sind am Verarmen, am Verhungern, obwohl das Land die grössten Ölreserven hat von der ganzen Welt. Also es könnte sehr, sehr reich sein. Und da haben wir jetzt Wahlen gehabt. Und wie ist das Ergebnis rausgekommen?
Ja, bei den Präsidentschaftswahlen, dort hat in Venezuela die nationale Wahlbehörde kurz vor Mitternacht bekannt gegeben, dass der Nicolás Maduro mit 51,2% der Stimmen gewonnen hat. Das, nachdem 80% der Stimmen ausgezählt worden sind. Und ja, das heisst, der umstrittene Staatschef, der bleibt weitere 6 Jahre im Amt. Doch die Opposition, die sagt, sie tun das offizielle Ergebnis nicht anerkennen. Auch die USA hat Zweifel und meldet in dem Sinn ernsthafte Bedenken an dem Resultat. Es ist ja so gewesen, dass Venezuela ja keine offizielle Wahlbeobachter zulässt, sondern man hat nur von der Opposition Wahlbeobachter gehabt, die natürlich auch vermolden haben, dass es zu grösseren Störungen gekommen ist. Aber der Maduro erklärt sich selber zum Sieger.
Gut, es ist jetzt noch die Frage, wie das weitergeht, ob es dann irgendeinen Bürgerkrieg gibt oder nicht. Aber es ist natürlich, also ich kenne Venezuela überhaupt nicht, aber was man jetzt einfach mal in den Medien liest, und das ist ja immer cum grano salis zu nehmen, der hat auf eine Art betrogen, die fast, wie soll ich sagen, infantil ist und so offensichtlich ist. Und mal schauen, wie das weitergeht. Ich betone es noch einmal, Venezuela ist eins, also vor allem unter Hugo Chavez, ist eins von diesen Sehnsuchtsländer gewesen von der extremen Linken, wo in vielen Ländern jetzt Ton angehen auf der Linken. Also demher auch wieder ein sehr peinliches Kapitel. Ja, mal schauen, ob es einen Bürgerkrieg gibt. Was hast du noch gehört oder gelesen? Wie sind die Aussichten?
Ja, also es ist natürlich in dem Sinn klar, es geht immer noch darum, dass man eben den Sozialismus vom 21. Jahrhundert einführt und aufrechterhaltet in Venezuela. Gleichzeitig eben, du hast es angesprochen, die grössten Ölreserven der Welt und die Misswirtschaft und Korruption, die damit hergeht. Man ist jetzt natürlich schockiert darüber, in dem Sinn, was passieren wird. Es ist wirklich noch unklar und offen. Aber gleichzeitig, was man auch liest, ist, dass ganz viele Leute den Maduro akzeptiert haben, weil viele in Armut sind und von diesen Lebensmittelpaketen abhängig sind. Und da lässt man sich in dem Sinne auch in den Wahlerfolg erklären. Die Frage ist einfach, ob es wirklich die 51,2% sind und wie stark ist die Opposition auch daran gehindert worden, ihren Kandidaten natürlich zu wählen.
Genau, und 51,2% ist natürlich nicht eine wahnsinnig grosse Mehrheit. Das kann heissen, eben, dass man mit relativ wenig Betrug eigentlich da schon eine Mehrheit überkommt. Mal schauen, wie das weitergeht. Gut, gehen wir zurück in die Schweiz. In der Schweiz haben wir auch eine Abstimmung gehabt, wo, glaube ich, kein Betrug war, soviel ich weiss. Es geht um das Stromgesetz. Das war eine Volksabstimmung. In der Schweiz gibt es keinen Betrug, ausser im 19. Jahrhundert. Damals haben sie ein bisschen beschissen. Aber das ist lang, lang her. Die Volksabstimmung ist vorbei. Und eigentlich hätte es auch geheissen, dass die Schweizer mit einer grossen Mehrheit gesagt haben, Wasserkraft ist wichtig für uns. Wir wollen Wasserkraftwerke oder Erweiterungen von den Staumauern. Jetzt schaut man zum Beispiel, das ist ein Artikel in der Zürich Zeitung, auf Zermatt und da sieht es ganz anders aus.
Ja, und zwar dort ist so, es hat ja massive Hochwasserschäden gegeben in Zermatt, auch der Bahninfrastruktur im Mattertal, auch im Rhonental. Und man geht davon aus, wenn man das neue Staumauerprojekt dort hatte, dass man dort die Schäden ganz stark mindern. Es ist auch ein Projekt, ein Hoffnungsprojekt von der Energiewende, weil es fast ein Drittel von der rund 2 Terawattstunden Wasserkraft bringen, die es braucht, um zukünftig in dem Sinn die Winterstromlücken zu stopfen. Und ja, mit 69% hat die Stimmbevölkerung Ja gesagt zum Stromgesetz und damit eigentlich auch zu dem Bau von dieser Staumauer. Jetzt ist aber es so, dass damit nicht alle verstanden sind. Und zwar beeindrucken lässt sich davon nicht Kurt Fluri, ehemaliger FDP-Nationalrat. Er ist aber auch Präsident der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Und er räumt zwar ein, dass der Hochwasserschutz ein neues Argument sei, das können wir prüfen, aber ob das wirklich zwingend nötig sei, erachte er, stand heute noch nicht als erwiesen. Er würde also das Projekt dann in der Bewilligungsphase sehr eng beurteilen. Das lässt er so ein bisschen durchblicken. Und auch das Argument vom Hochwasserschutz nicht lange, damit man das Projekt nicht würde bekämpfen.
Der Kurt Fluri ist vielleicht eines von den guten Beispielen, warum die FDP so viele Stimmen verloren hat auf der bürgerlichen Seite, weil eben die FDP häufig das eine sagt und nachher das andere macht. Und das ist schon sehr peinlich, oder? Beim Stromgesetz hat die FDP mit fliegenden Fahnen das unterstützt, geschlossen unterstützt, klar Erfolg im Gegensatz zu der SVP. Klar unterstützt und sich auch sehr exponiert und gute Argumente gehabt. Und den kann man eigentlich nicht zulassen, dass ein doch relativ prominenter Mann wie der Kurt Fluri, der ist jahrelang ist der Stadtamann gsi, also Stadtpräsident, ich weiss gar nicht, wie es dort heisst in Solothurn. Also das ist ein prominenter, freisinniger, lang im Parlament gesessen für die FDP. Das geht eigentlich nicht. Und dann müsste eigentlich die FDP so über den Müsse die FDP einfach einheizen und dann vielleicht auch öffentlich abkanzeln und einfach sagen, es geht so nicht weiter, weil gleichzeitig in dem Stiftungsrat von dieser famosen Stiftung sitzt dann auch noch der Matthias Jauslin. Das ist ein aktiver Nationalrat von der FDP, Kanton Aargau. Dann der Beat Flach, GLP. Und das ist eben der Punkt. Also zwei FDPler und jetzt kommen die anderen. Das ist der Beat Flach, GLP, Christoph Gliva, Grüne und Martina Munz von der SP. Warum ist die FDP mit zwei da Leute vertreten als einzige bürgerliche Partei? Ich meine, die sind nicht Bachen. So gibt es immer wieder den Eindruck, Heimatsterne, die FDP, da weiss man gar nicht, was die wollen. Und vor allem immer sagen sie etwas anderes und machen sie etwas anderes. Und der Kurt Fluri ist gar nicht mehr wichtig für die Partei. Also könnte man sich auch sehr klar distanzieren. Und Matthias Jauslin ist auch im links bürgerlichen Flügel zu verorten von der FDP. Auch er hätte es verdient, dass man mal, vielleicht auch als Präsident, einfach sagt, hört mal zu, hebt doch einfach mal das Maul. Die Energiewende ist für uns wichtig, die Wasserkraft ist für uns sehr wichtig. Aber nein, passiert nichts. Aber gut, mal schauen, wie es weitergeht. Gleichzeitig ist auch im Grimsel-Stausee jetzt auch immer noch Leute, die irgendwelche Insekten sehen, die vielleicht da geschädigt werden wegen dieser Staumauer. Als hätten wir wirklich nicht genug Insekten. Also die sind nicht mehr ganz Bachen. Die sind eigentlich nicht mehr Bachen, weil, ich muss jetzt ehrlich sagen, im Stromgesetz, das ist der wichtigste Teil. Die Wasserkraft ist wirklich da, wo am meisten bringt. Wo wirklich etwas bringt, im Gegensatz zu den birnweichen Windrädchen und den birnweichen Solarzellen, die gar nichts bringen, außer den Linken, helfen, ihr Gesicht zu wahren, wo sie einfach die ganze Zeit Blödsinn erzählt haben, wo einfach nicht funktioniert. Aber die Wasserkraft wäre wichtig. Und dass ausgerechnet die FDP, ausgerechnet so einen prominenten Mann wie der Fluri, sich da exponiert. Peinlich. Gut. Gehen wir zum letzten Thema. Auch ein lustiges Thema. Auch, hat vor allem Veganer gefreut. Um was geht's?
Es geht um mein Lieblingsbundesamt, und zwar das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, das BLV. Sie haben jetzt entschieden, sie wollen ihre Empfehlung zu gesunder Ernährung erneuern und dabei auch vor dem Verzehr von hochwertig verarbeiteten Produkten warnen, also von Tiefkühlpizza, aber auch von veganen Schnitzel. Und sie kommen auf das, weil es eine Aufforderung gegeben von der Eidgenössischen Ernährungskommission, weil die sieht da ganz dringend Handlungsbedarf. Grund für die Empfehlung, und das ist sicher für ganz viele Leute sehr, sehr überraschend, ja, es gibt einen Zusammenhang, wenn man hochverarbeitete Lebensmittel isst und zum Beispiel Adipositas, ist etwas, was man anscheinend erst 2024 realisiert hat. Und jetzt muss man ganz klar sagen, in dem Artikel in der NZZ warnt man jetzt eben davor und man lässt jemanden reden, und zwar der Herr Fäh, der dann ganz klar sagt, es brauche mehr Intervention vom Staat und auch Druck auf die Industrie. Man brauche Warnhinweise auf die Lebensmittel, weil anscheinend können Gesellschaften kaum mehr selber überleben, wenn es nicht einen Warnhinweis auf die Tiefkühlpizza hat, um sich gesund zu ernähren.
Genau, und es ist interessant, also es sind so viele Sachen falsch, das ist wirklich sehr interessant. Das Erste kann man mal sagen, bei dir war es ja so gewesen, Gami. Also meine Mutter hat schon in den 70er Jahren gesagt, Fertigpizza ist nicht so gesund. Mhm. Also das haben eigentlich, glaube ich, alle Kinder in den letzten 40, 50, 60, 70 Jahren mitbekommen. Das ist nichts Neues. Dann das Zweite, stimmt es überhaupt? Bin nicht ganz sicher. Ich schmücke da auch wieder ein bisschen Kampagne gegen die Nahrungsmittelindustrie, die natürlich die Linken nicht gern hatten. Ich meine, letztlich kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass sie uns da systematisch vergiften wollen. Aber das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, und das ist der wichtigste, Kopfdeckel, eben Eigenverantwortung. Wir sind selber, wir sind erwachsen. Wir brauchen nicht den David Fäh. Den David Fäh aus Bern, der mir anruft und sagt, Markus, du darfst die Fertigpizza nicht essen, sonst stirbst. Ich meine, geht's dem eigentlich noch? Und ich meine, auch da merkt man, wie die Verwaltung funktioniert. Das Bundesamt gibt den Auftrag dem David Fäh, der ist Professor an der Berner Fachhochschule für Präventivmedizin. Ein Mann allein in Bern tut jetzt einfach selber festschreiben, was wir dürfen essen und was nicht. Ich meine, hat der noch Töne? Ist das der Herr Maduro? Was ist eigentlich los? Also muss ich schon sagen, auch das ist alles falsch.
Ja, wir sind ja froh, dass es das Bundesamt gibt. Wie du und ich haben schon mal darüber geredet. Auch das Jahr hat man entschieden, dass man die Leute wieder aktiv von zu viel Salz warnen soll. Und dort hat es ja die wichtigen Tipps gegeben, oder wie man sich kann, ja, davor bewahren kann, zu viel Salz essen. Und das eine war ja zum Beispiel, wo man als Tipp gegeben hat, dass man zuerst sein Essen probiert und erst nachher Nasalz, oder? Das ist so ein wichtiger Tipp, den man gegeben hat. Und dass Kochsalz auch das gleiche ist wie Meersalz. Also, das hat nicht weniger Salz gehalten. Das sind so wertvolle Tipps von dem Bundesamt. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf die wertvollen Tipps, wie ich mit Tiefkühlpizza oder veganen Schnitzel umgehen soll. Ich bin richtig dankbar, das Amt. Sonst käme ich einfach nicht durch den Tag.
Nein, wir könnten uns gar nicht mehr ernähren. Wir würden einfach sterben. Und dann das letzte Wort, das wir würden sagen, ist David Fee. David Fee. David Fee. Nein, also der Maduro von Bern, der Ernährungsmaduro von Bern, der soll jetzt einfach aufhören. Und es geht auch gar nicht, dass das Bundesamt überhaupt uns so Vorschriften machen. Wir sind genug erwachsen. Wir können selber entscheiden, was wir essen. Und wir können auch selber entscheiden, was wir gut finden. Vielleicht noch ein Pointe. Am Ganzen ist das natürlich hochverarbeitet. Was heisst das? Es ist eben nicht nur die verhasste, die bei der Linken verhasste Fertigpizza, die sie dann gleich essen, aber die verhasste. Nein, es ist eben auch das vegane Schnitzel. Und das ist ganz hart. Was ist da noch dazu zu sagen gegangen?
Ja, beim veganen Schnitzel, dort hat sich Judith Wemmer geäussert, Mitgründerin von Planted. Und sie ist natürlich schon so, dass man sagt, ja, man müsse ganz genau anschauen. Es gäbe eben so Tiefkühlpizza, also so verarbeitete Produkte und solche, oder? Man möchte sich da natürlich ganz klar entscheiden. Ihr Tipp ist vielmehr, man solle doch Regulierungen einführen, wie in der UK. Und zwar, dass zum Beispiel Produkte mit viel Fett oder Zucker oder Salz, die sollen nicht beworben werden dürfen. Und die sollen erst gar nicht in der Nähe von der Kasse platziert werden. Das wäre Ihr Tipp, den man jetzt hier könnte machen.
Genau, das ist etwa genau das Gleiche. Einfach überall haben wir nur noch Gouvernanten, die das Gefühl haben, die Leute sind einfach nicht genug erwachsen, um selber zu entscheiden, dass vielleicht das Mars dick macht. Das wissen wir auch schon seit 50 Jahren, das ist nichts Neues. Und ich finde auch noch herzig, dass sie England als Vorbild nennt, weil wer letztens in England war, ist einfach mal darauf achten, die Engländer sind ziemlich viel dicker als die Schweizer, obwohl sie so unglaublich intelligente Politik gemacht haben, wie da die Frau Wemmer das Gefühl hat. Also es nützt auch nichts in dem Sinn, weil letztlich der Mensch selber kann entscheiden, was er isst. Und er wird es auch immer machen, trotz aller Präventionskampagnen vom Bund oder vom David Fee an der Berner Fachhochschule für Idiotie. Gut, das war es. Bern einfach an dem 29. Juli 2024 Minuten um Markus Somm. Ja, was soll ich sagen? Wer den Journalismus gut findet, der soll uns abonnieren auf nebelspalter.ch. So könnt ihr uns am besten unterstützen. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, vielleicht auch für den David Fee, ihr müsst euch nie, nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn wünschen wir einen schönen Abend. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.